Herzlich willkommen, das ist der Podcast Interview aus dem Gefängnis. Ich bin der Duri Bonin und heute habe ich zu Gast den Thierry Urwiller.
Ciao Duri.
Hallo Thierry, wir haben uns ja gesehen vor, glaube ich, 2 Wochen. Da haben wir über deine Dis geredet, wie dir zustande gekommen ist. Interessanter Einblick gehabt. Und heute wollen wir jetzt mal schauen, was du geforscht hast.
Ja, klingt gut.
Du kommst ja von der anderen Seite vom Gefängnis.
Genau.
Normalerweise rede ich da mit beschuldigten oder verurteilten Personen. Du arbeitest beim Justizvollzug.
Ja, das ist richtig.
Und zwar die Abteilung heisst Forschung und Entwicklung.
Richtig, ja.
Kannst du uns sagen, was die Abteilung macht?
Ja, das ist ein relativ junges Gewächs. Das ist jetzt im Verlauf von 2019 in feste Formen gegossen worden. Es ist so ein bisschen, eigentlich schon seit Jahrzehnten hat man im Justizvollzug immer wieder Forschungsprojekte gehabt, wo man mal Therapie evaluiert hat, wo man andere Projekte durchgeführt hat. Aber man hat das eigentlich immer so ein bisschen an der Seite von der normalen Justizvollzugstätigkeit gemacht. Aber man hat auch immer ein bisschen in die Praxis geschaut und gesehen, dass man nicht immer die adäquaten wissenschaftlichen Grundlagen zur Verfügung gehabt hat. Und dann ist die jetzt amtierende Regierungsrätin, Jacqueline Fehr, hat gefunden, ja, eigentlich wäre es doch sinnvoll, wenn wir eben uns auch ganz klar ein Gefäß geben, wo wir die Grundlagen herstellen können, die uns dann in der Praxis beschäftigen. Und das war so ein bisschen der Startschuss gewesen für die neue Abteilung im Amt für Justizvollzug. Und ich bin gerade im Jahr zuvor, 2018, als Auditor dort beim JUF reingekommen, habe dort auch an den ersten Publikationen schon gearbeitet und bin dann so quasi wie schon in den Startlöchern gewesen, für dort in dieser Abteilung weiter zu arbeiten und ja, bis ich dann dort in diversen Forschungsprojekten tätig und publizieren zu diversen Themen rund um Straf- und Massnahmenvollzug.
Und wie gross ist denn die Abteilung?
Die Abteilung, ich müsste jetzt schauen, was ich sie richtig im Kopf habe, aber das ist irgendetwas im Range von 12 bis 14 Feststellen mit noch einem zusätzlichen Kreis an Projektmitarbeitenden, wo zum Beispiel für ein Therapie-Evaluationsprojekt oder Gutachten-Evaluationsprojekt angestellt sind. Also im Gesamten sind wir irgendetwas um 20 Personen. Ich kann jetzt nicht die genaue Personenanzahl nicht mehr sagen, aber etwas in dieser Grössenordnung.
Eigentlich ist es doch verrückt, dass es 2019 hätte müssen werden, dass so ein Projekt aus dem Boden gestampft wird.
Total, ja. Also es ist
unverständlich.
Sehr verzögert und halt auch ein bisschen das Resultat von der Tatsache, dass man bis zum Urteil eigentlich sehr grosse Aufmerksamkeit hat und nachher kommt eigentlich nicht mehr viel. Also nicht mehr viel, das heisst, man hat einfach sehr lange den Fokus nicht auf den Justizvollzug gehabt, auch in der Wissenschaft. In der Rechtswissenschaft hat es auch nur ganz wenige Leute gegeben, die das systematisch aufgearbeitet haben. Und durch das ist das so immer wie ein bisschen das Stiefkind vom Strafrecht gewesen, sage ich jetzt mal. Und halt auf der anderen Seite, die psychiatrisch-psychologisch-kriminologischen Projekte, die sind sehr ressourcenintensiv, wenn man so eine Therapie-Evaluation machen will, dann braucht man nicht nur Jahre Zeit, um das zu beobachten, sondern auch sehr viele Menschen, die die Daten erheben und können aufarbeiten, rechnen. Und das hat einfach ein Weile gebraucht, bis man da genug Überzeugungsarbeit geleistet hat, dass so etwas zustande gekommen ist.
Ja. Du hast, wie ich vorher gesagt habe, in diesem Jahr ist es dies abgeschlossen zum Thema Teilnahmerecht von der Verteidigung in gutachterlichen Explorationsgesprächen. Wie bist du zu diesem Thema gekommen?
Zu diesem Thema bin ich gekommen, als ich am Lehrstuhl für Strafrecht und Strafprozessrecht von Jürg Ackermann war. Ich habe mich dort ein bisschen schlau gemacht, welche Themen könnte sinnvoll sein für eine Dissertation. Ich bin zuerst eigentlich auf einem wirtschaftsstrafrechtlichen Zweig unterwegs gewesen und hatte eigentlich mehr auch durch einen Zufall und durch ein Projekt, das wir am Lehrstuhl verfolgt haben, den Fokus so langsam mehr und mehr auf die Schnittstelle von Strafrecht, Psychiatrie, Psychologie gerichtet und bin nachher auf 2-3 Aufsätze gestossen, die einfach das Interesse geweckt haben an dem Thema und dann hat sich relativ bald eigentlich Zeit hatte, was ich mir vorstellen kann, mich mit dem jetzt ein gutes Zeitlicht zu beschäftigen.
Und warum, kannst du das benennen? Warum genau hat jetzt das Thema dein Interesse geweckt?
Also ich glaube, Wenn ich mir so überlegen kann, würde ich sagen, es war Tatsache gewesen, dass in dieser Konstellation bei der Begutachtung von einer beschuldigten Person im Strafverfahren, dass dort eine ganz grosse Machtasymmetrie ist erkennbar wurde, eine Machtasymmetrie, die im Status quo nicht gut kontrolliert werden kann und der Standard eigentlich seit Jahrzehnten geschützt wird und für mich wie nicht erkennbar war, warum.
Dein Input war quasi eine Frage von der Gerechtigkeit.
Ja, das darf man so sagen.
Und die Exploration an sich? Also, oder wie gläsern ist ein Mensch? Wie sehr kann man voraussehen, wie der sich in Zukunft wird verhalten? Ist das auch etwas, was dich interessiert hat?
Ja, das ist definitiv so eines von diesen Feldern, die mich stark interessiert hat, weil man halt, sagen wir mal, durch die Neuorientierung vom Strafrecht, von einem Vergeltungsstrafrecht hin zu einem Präventivstrafrecht, halt auch ganz andere Akzentsetzungen gehabt, wird auch die Begutachtung wichtiger und wichtiger. Und es ist allein schon vor diesem Hintergrund spannend gewesen, die Schnittstelle ein bisschen genauer anzuschauen. Und die Teilnahmerecht ist einfach ein besonders spannender Teilaspekt in diesem ganzen Feld drin gewesen. Was sicher geholfen hat, ist, dass wir im letzten Semester vom Masterstudium eine gute Vorlesung dazu hatten, Strafrecht, Psychiatrie, Psychologie. Dort haben wir auch noch einmal viel von diesen Teilaspekten ein bisschen entdecken können. Und das hat so eine Art wie den Nährboden, das hat jetzt mal bereitet, für dann dort richtig auf das Thema anzukumpen. Ja.
Was ist denn überhaupt die Bedeutung von einem Gutachten in einem Strafverfahren?
Ja, ich glaube, die Bedeutung kann man fast nicht unterschätzen, weil es ist zum einen mal eine obligatorische Handlungsgrundlage bei den Massnahmenfragen, es ist eine obligatorische Handlungsgrundlage bei der Schuldfähigkeit und jetzt könnte man sich natürlich auf die theoretischen Modelle berufen und sagen, ja, das Gericht schaut das dann noch an und das ist eigentlich da Herrin des Verfahrens und wird auch Beweiswürdigung vollziehen, Rechtsanwendung. Aber in der Realität lässt sich die Modelle nicht so ganz laufrecht erhalten. Und das Gutachten wird zu einer ganz zentralen Entscheidungsgrundlage, die in gewissen Aspekten sogar die Rechtsfindung vom Gericht mit tangieren kann. Und ja, da muss man wie sagen, es ist eigentlich ein eigenes kleines Gerichtsverfahren im Gerichtsverfahren, das da stattfindet. Und durch das war es einfach auch ein brisantes Themenfeld gewesen.
Ja, man muss sagen, also Sachgericht darf von einem Gutachten nur abweichen, wenn das unschlüssig ist oder offensichtliche Mängel aufweist.
Ja, genau, richtig. Und durch das muss man auch sagen, tut man eigentlich eine Situation konstellieren, die sehr, sehr selten nur zu Abweichungen führt, weil wie soll das Gericht, das ja gerade die nötigen Fachkenntnisse nicht hat, um die Sache allein beurteilen, für das hat man schließlich den Sachverständigen angezogen, wie soll das dann plötzlich die triftigen Gründe finden, zum Abweichen. Das soll nicht heissen, was es mal ausnahmsweise dazu kann kommen, aber in aller Regel wird eigentlich das Gutachten so in grossen Kreis vorbestimmen, wo die Reise hingeht.
Ja, umso mehr, wenn wir nicht spezialisierte Strafkammern haben, sondern zum Teil auch noch Laiengerichte oder zumindest Gerichte, die alle Rechtsbereiche abdecken, da ist ein Riesengefälle an. Ein Know-how.
Ja, das hilft sicher nicht, dass man dort halt schon sehr grosse Wissensdifferenzen zwischen Instanzen, zwischen Gerichten etc. hat.
Wie beurteilst du die Problematik, dass bei einer Begutachtung unweigerlich eigene Beweiserhebung stattfindet?
Ich glaube, in einem gewissen Maß ist das wie nicht zu umgehen. Also sobald man eigentlich sagt, wir sind nicht so ganz in der Lage, umfassend zu beurteilen, ob die Person jetzt ein Schuldfeiger war oder ob sie für in der Zukunft eine Gefahr darstellt, ob Rückfallgefahr besteht. Und sobald man eigentlich sagt, Sachverständige oder sachverständige Person, klär mir bitte ab, wieso die beschuldigte Person jetzt beschaffen ist. Sobald man sich für das Schritt entschieden hat, wäre es wie inkonsequent, dann zu sagen, ja, jetzt kann der gar keine Erhebungen tätigen. Hofft sich ja gerade der Erkenntnisgewinn von ihrer Einbindung. Also insofern glaube ich, ist es wie ein natürliches Produkt davon, was man sagt, wir wollen uns Experten und Expertinnen reinholen und die sollen das Sachverhalt beurteilen und halt dort, was für ihre Beurteilung nötig ist, auch noch erheben. Das ist eine Art so wie auch prozessökonomisch, weil wenn man sich das jetzt anders vorstellen würde, müsste man ja wie ein Modell haben, wo der Sachverständige der wie alle Fragen der Verfahrensleitung gibt und die stellt die dann. Also von dem her glaube ich, dass Erhebungen stattfinden, das ist nicht das Hauptproblem, sondern wie die Verfahrensrechte bei dieser Erhebung ausgestattet sind. Das ist das Zentrale.
Dann kommen wir noch. Mhm. Was ist aber, vielleicht vorher noch schnell klären, was ist die Bedeutung von diesen Beweisen, die der Gutachter in der Exploration erhebt?
Mhm. Also ich würde sagen, im Status quo, und soweit ich das auch überblicke, fließen die regelmäßig über das Gutachten in die richterliche Beweiswürdigung, und sofern eine korrekte Belehrung stattgefunden hat von der beschuldigten Person vor der Exploration, kann die verwertet werden für die Gutachtensfragen zur Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation, aber auch potenziell darüber hinaus. Also wenn es darum geht, ist der Tatnachweis erbracht, haben wir Aspekte, die relevant für die Strafzumessung sind und so weiter. Also das heisst, die Erhebungen vom Sachverständigen sind, sofern man die Rechtsprechung bis jetzt überblickt, grundsätzlich verwertbar, wenn adäquat ist belehrt worden.
Also ist der Wahnsinn, oder?
Ja, also das ist wirklich, das muss man sich immer wieder vor Augen halten, nicht zuletzt, wenn man sich dann bewusst wird, was die sachverständige Person ihrer Exploration alles erfragt. Es ist...
Ja, ja.
Ja.
Nein, man muss sich auch bewusst sein, vielleicht für die Hörer, die jetzt nicht in der Justiz arbeiten, da ist einfach ein Gutachter, der mit einer Person redet, sich notiert, was er davon versteht, was aus dem Gespräch rausfließt, das in ein Gutachten einfließen lässt, und das gilt dann als vom Klient gesagt, obwohl er das nie schriftlich wird bestätigen, ich habe das wirklich so gesagt, es bestehen keine Tonbandaufnahmen, wo das kannst überprüfen, es ist keine Verteidigung anwesend, das rechtliche Gehör wird nicht gewährt. Also wir zwei reden und ich schreibe nachher darüber, was wir jetzt hier geredet haben, und das ist dann quasi sakrosankt, weil man es gar nicht mehr überprüfen kann.
Ja, das ist wirklich ein bisschen eine Grundproblematik, wo ich dann auch im dritten Teil ein bisschen eingehender aufgearbeitet habe. Wenn jetzt niemand bei diesem Gespräch zugegen ist und zwei sind in einem Raum, der eine als beschuldigte Person, die andere Person ist sachverständig mit Neutralitätsvermutung ausgestattet. Wenn man sich im Nachhinein sich fragt, ja, wie ist es jetzt in der Exploration? Wem glaube ich der sachverständigen Person, die unter Wahrheitspflicht aussagt, oder der beschuldigten Person, die in limitiertem Rahmen sogar dürfte lügen oder zumindest nicht verpflichtet ist, die Wahrheit zu sagen? Und ich glaube, dort ist es nur natürlich, dass man dann als beweiswürdigendes Gericht eigentlich immer der sachverständige Person glaubt, und das kreiert, solange das nicht schön transparent ist mit der Aufzeichnung oder dergleichen, eine sehr grosse Asymmetrie, die schwer bis gar nicht zu korrigieren ist im Verfahren, zumindest im Status quo nicht.
Ja, also ohne Kontrollmöglichkeit hat irgendeine sachverständige Person eine unglaubliche Machtfülle zu.
Das ist absolut so.
Ja. Und dass die Justiz da nicht auf Kontrolle pocht, ist eigentlich unverständlich.
Ja, es ist unverständlich, nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund, dass heute die Möglichkeit, also wenn wir jetzt mal den Kontrollaspekt schauen, wir möchten schauen, ob das, was im Gutachten steht, wirklich am Schluss so passiert ist. Man hat heute sehr, sehr billige Möglichkeiten, die Exploration in sehr guter Qualität aufzuzeichnen. Man kann den Kostenaspekt nicht mehr anführen, um zu sagen, hey, das ist unmöglich für die sachverständige Person. Ich meine, es gibt heute 360 Grad Kameras, HD-Auflösung für 300 Stutz mit Smartphone-Link, Speicherplatz ist kein Problem mehr. Warum geht man nicht den Weg zumal nach den geltenden Mindeststandards, die vorherrschen? In Deutschland die Böttcher-Leitlinie zu der Schuldfähigkeitsbegutachtung, zu der Prognosebegutachtung, die sagen sogar, wir könnten das aufzeichnen. Also es gibt nicht mal einen methodischen Grund, warum was man das nicht so macht. Und es ist für mich unverständlich, was man dort mit einer Dokumentationsform arbeitet, die einfach in der Zeit völlig überholt ist.
Lass uns nochmal schnell einen Schritt zurückgehen, bevor wir dann näher auf die Themen eingehen. Aber es ist so, dass die Rechtsprechung wirklich so war, dass man sagt, was die Worte, die in einer Gutachtung in einem Explorationsgespräch fallen, so wie sie dann der Gutachter wiedergibt, das ist verwertbar, auch obwohl sofern die Person richtig belehrt worden ist, auch wenn natürlich das Recht auf ausreichende Verteidigung verletzt ist und der Anspruch auf rechtliches Gehör. Jetzt gibt es aber einen neuen Bundesgerichtsentscheid, Ende 2018, und ich möchte schnell eine Erwägung daraus vorlesen. Dort steht, oder die führen aus, Eine eigene Befragung des Beschuldigten durch die sachverständige Person ist eng gutachtensorientiert. Folglich dürfen die Strafbehörden Äußerungen des Beschuldigten bei einem psychiatrischen Explorationsgespräch diesem auch nicht wie Beweisaussagen zum inkriminierten Sachverhalt, Klammer auf, im Verhör, Klammer geschlossen, vorhalten.
Ja, das ist ein bisschen Krux, oder? Das Bundesgericht hat hier eine Problematik gesehen, aber es hat dann nach meinem Dafürhalten nicht sauber aufgearbeitet. Weil ich weiss jetzt nicht, was das bedeutet. Heisst das, man darf es nicht verwerten? Heisst das einfach, man darf im Verhör, wo man mit der beschuldigten Person hat, nicht einen Vorhalt machen und sagen, du hast das aber in der Exploration anders gesagt? Man weiss nicht so recht, was das Bundesgericht mit dem meint. Was auch nicht hilft in diesem Zusammenhang, ist, dass die kantonale Rechtsprechung, sofern sie sich zur Thematik geäussert hat, bisher unisono gesagt hat, solange belehrt ist worden, darf man es verwerten. Also man hat dort jetzt eine ganz grosse Unklarheit im System drin, wo solange nicht ein klärender Urteilsspruch vom Bundesgericht dumm ist, muss man wie sagen, ja, wahrscheinlich, zumindest nach der kantonalen Praxis, ist es nach wie vor verwertbar. Jetzt könnte man aber auch sagen, okay, wir interpretieren das Bundesgericht so, dass sie sagen, man darf das zum inkriminierten Sachverhalt nicht verwerten. Und dann ist so meine Frage, ja, warum darf man es nur für einen inkriminierten Sachverhalt nicht verwerten, aber dann für Gutachtensfragen zur Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation? Kann es ja auch nicht sein.
Unglaublich widersprüchlich, ja.
Es muss einen einheitlichen Sachverhalt geben,
wo ein Urteilsgrund liegt.
Genau.
Anders geht es gar nicht.
Genau, es kann ja nicht eine Splittung geben von zwei Sachverhalten, so nach dem Motto ein Gutachtensachverhalt und ein Urteilssachverhalt, sondern es ist ein einheitlicher Sachverhalt. Und dort ist die Bundesgerichtspraxis widersprüchlich. Sie beantwortet die eigentliche Schlüsselfrage nicht. Ich weiss nicht, was jetzt damit genau gemeint ist. Und vor dem Hintergrund von der jetzigen kantonalen Rechtsprechung muss man sagen, wahrscheinlich ist das im Status quo noch verwertbar, bis eine entsprechende Klärung vom Bundesgericht erfolgt.
Ja, nein, ich bin froh, dass du das auch so wenig verstehst wie ich. Mhm. In der heutigen Praxis ist ja Notdrung, eigentlich nur eine formelle Prüfung von Gutachten möglich. Wie beurteilst du eigentlich Gefahr, dass verfälschende Darstellungen oder Missverständnisse oder Suggestionen Eingang in die Gutachten finden?
Also ich glaube, was der absolute Ausnahmefall dürfte darstellen, ist, dass wirklich mal absichtlich etwas falsch erzählt wird. Also ich glaube einfach jetzt mal so im
Moment. Weil es besser ins Bild passt.
Weil
es besser ins Bild passt, zum Beispiel. Wäre das Motiv?
Ja, genau. Also, was es das kann geben, ist nicht völlig ausgeschlossen, aber ich glaube, so im Mengengerüst dürften so die vorsätzlich falsch rapportierten Explorationssachverhalte eher die absolute Ausnahme darstellen. Was aber
wir wissen es nicht, ja.
Genau. Der Punkt ist, wir wissen es nicht, weil wir nicht Teil von dem ganzen Prozedere sind. Wir wissen nicht, wie sich die Exploration aussieht. Und was für mich aber auch viel vordergründiger ist, der ganz, ganz grosse Teil von allfälligen Verzerrungseffekten wird wahrscheinlich unabsichtlich passieren oder auch die Art und Weise, wie eine Befragung durchgeführt wird, das Ausmaß an Suggestionen, die dort drin steckt. Ich stelle mir einfach vor, oft wird es
ja, und überhaupt die sprachlichen Probleme.
Die sprachlichen Probleme.
Das ist einfach keine exakte Wissenschaft.
Genau. Und wenn man das mal anschaut, muss man sagen, zumindest die Chance, dass es zu unabsichtlichen Missrepräsentationen kommt, die ist durchaus nennenswert. Und schon allein wegen dem unabsichtlichen Fehlerpotenzial wäre es einfach sinnvoll, dort die nötige Transparenz herzustellen.
Weißt du, was ich nicht verstehe? Hm? Warum sind die Gerichte nicht neugieriger? Es ist ja eine Frage von Neugier. Mhm. Wir wollen es einfach wissen, weil das ist eine zentrale Grundlage für unser Urteil, wo ich nachher verantwortlich dahinter stehe. Mhm. Dann will ich doch Gottfried Stutz wissen.
Ja.
Und auch nur, wenn ich 15 Minuten reinhöre, wie ist das Explorationsgespräch gegangen?
Ja, ich sehe es ehrlich gesagt genau gleich. Also deine Pflicht als Gericht ist es ja auch, so gut wie möglich, die materielle Wahrheit zum Urteilssachverhalt zu erheben. Und dann gehört es halt auch dazu, dass man dort, wo man die Gelegenheit hat, die bestmöglichen Bedingungen schafft. Und so eine Aufzeichnung von einer Exploration wäre eben genau eine von diesen Bedingungen, die das würde garantieren. Das heisst ja dann nicht, dass das Gericht immer muss 8 Stunden Exploration hören, sondern es geht mehr darum, wie die beschuldigte Person und ihre Verteidigung mit zu einer gewissen Substanzierung vorbringt, hey, das ist im Fall so nicht gelaufen. Dass man kann einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, schauen wir es uns an, wie ist es denn gelaufen und lässt sich das, was jetzt im Gutachten steht, halten. Das wird sehr, sehr einfach so ermöglicht. Ich kann mir es auch nicht so erklären, zumal eigentlich, wenn man das einfach mal für sich durchspielt, das ganze Prozedere, wie hätte man es selber gerne, wenn man in dieser Position wäre? Das ist die simpelste Frage. Und dort sagen eigentlich alle, die ich frage, ja, es ist eigentlich klar, wir müssen das Ding aufzeichnet haben, weil alles andere ist einfach eine unscharfe Rechnung. Und darum glaube ich, man wird sich dem nicht mehr allzu lang können, oder man wird dem nicht mehr allzu lang können ausweichen. Das muss kommen.
Es ist eine unscharfe Rechnung, wo der Gutachter für Franken 350 in der Stunde schafft, also fast doppelt so viel verdient wie die Verteidigung, und dann nicht einmal vom Gericht angehört wird. Also die schreiben auf Papier ihre 99-100 Seiten und das ist es. Mm. Also man ist dann nicht einmal so neugierig, dass man den kommen lässt, dass man schaut, was ist das für ein Mensch? Weil man ist ja dann auch erstaunt, was das für Personen sind. Mm. Und ja, also sind die Gutachter dann neutral? Was meinst du?
Also ich glaube, dass der ganz, ganz überwiegende Teil der Gutachter bestrebt ist, Neutralität an den Tag zu legen. Es wird wie in allen Tätigkeitsfeldern gibt es mal ein paar, wo nicht unbedingt die besten Personen mit an Bord sind. Das wird es überall geben. Ich glaube aber, dass das Bestreben, allein neutral zu sein, halt einfach nicht ganz zureichend ist, weil man muss sagen, man hat ganz natürliche Faktoren, die es einem ein bisschen schwerer machen, ab und zu alle Neutralität an den Tag zu legen. Das kann sein, was mediale Drucksituationen rum sind. Das kann sein, dass man von Verfahrensleitung beauftragt wird und durch das vielleicht gewisse Aspekte einfließen, auch unbewusst in der Entscheidungsfindung.
Also das ist ja auch unglaublich, dass die Verfahrensleitung, also die Staatsanwaltschaft, die dürfen ihre Gutachter aussuchen. Also das ist doch ein Parteigutachten.
Ich weiß, was du meinst in dieser Hinsicht. Ich glaube, dort, wenn eine Verfahrensleitung gut macht, dann schaut sie, dass sie am Anfang möglichst konsensual auch mit der Verteidigung versucht, den Sachverständigen zu bestimmen. Ich glaube, das ist so, je länger, je mehr auch ein bisschen der Standard, der in der Rechtswissenschaft vorgeschlagen wird, was man sagt, hey, wenn wir es irgendwie hinbekommen, dass wir uns einig werden, dann ist das ideale Szenario. Aber ja, das andere ist wirklich problematisch, wenn du kannst die Person bestimmen, wo nachher zuständig ist für einen Sachverhalt, wo man halt Wertungsspielräume hat. In gewissen Bereichen grössere, in anderen ein bisschen weniger grössere. Dann ist es wirklich eine problematische Situation und dann besteht umso mehr eben das Bedürfnis, können nachträgliche Sicherungsmechanismen einbauen, wo man das überprüfen kann und schauen, verhebt das, was so gemacht ist worden.
Ja, und man muss natürlich auch sehen, wenn du so ein Gutachter wirst, dann sitzt du einfach in einer Goldgrube.
Meinst du jetzt mit Blick auf die Entschädigungen?
Ja, ist doch Wahnsinn.
Also, wobei ich glaube so, ich kenne halt jetzt nicht, was die jeweiligen Tätigkeitsfelder von all diesen Gutachtern sind, aber ich würde wie sagen, die jeweiligen Personen arbeiten zum Teil ja schon in Positionen, wo ich glaube, die Einkommensniveaus sind so, was wie auf das nicht mehr so ankommt. Also ist jetzt mal meine Laienbetrachtung zum Teil. Aber es gibt sicher auch andere und ich meine, wir haben gerade auch in der IV-Begutachtung die Geschichten gehört.
Wieso soll das im Strafrecht anders sein als bei der IV?
Ja, eben, ich glaube, wir müssen dort halt wie die Einkommensstruktur von jedem Gutachter gesondert anschauen. Ein paar sind sicher weniger davon abhängig, dass sie entsprechende Gutachter reinholen als andere. Also so, was man nicht alle über einen Kamm schert. Aber ja, es gibt sicher einzelne Sachverständige, die durchaus Interesse haben, Geschäft zu generieren, aber auch andere, die einfach das im Rahmen von ihrer allgemeinen Tätigkeit ausführen, ohne dass jetzt das Geldinteresse vordergründig wäre. Ich glaube, das darf man so sagen.
Ja, da bin ich bei dir. Aber man müsste dann schon wissen, welcher Anteil am Einkommen wird aus Gutachtertätigkeit generiert. Und dann ist natürlich, wenn das ein grosser Anteil ist, hat man natürlich auch die Tendenz, im Zweifel eher einschränkender zu gutachten, also auf die sichere Seite gehen. Und heutzutage ist halt die sichere Seite möglichst streng
das
zu explorieren. Oder? Nein, wie sagt man, möglichst streng
das Risiko zu beurteilen, meinst du?
Genau, möglichst streng das Risiko zu beurteilen.
Dass das im Einzelfall so kann sein, das ist absolut eine Möglichkeit. Man muss das eben, das darum bin ich dort so vorsichtig, ich sage, da müssen wir wie in jedem Einzelfall schauen, inwiefern kommen die Faktoren zum Tragen. Aber es ist eben nicht mal so relevant, ob die in jedem Einzelfall zum Tragen kommen, sondern ich glaube, wichtiger ist, dass es kann sein,
eben,
dass ja, es ja dazu kommt. Und das wird immer noch so sein, dass der grösste Teil von allen sachverständigen Personen bestrebt ist, möglichst eine neutrale, objektive Begutachtung zu machen. Die Sache ist, dass man das nicht restlos kann gewährleisten, weil man einfach als Mensch mit zahlreichen Bias unterwegs ist, bewusst, unbewusst, und dass man durch das einfach ein Bedürfnis hat, das so gut wie möglich können zu kontrollieren. Und das ist nur durch eine Aufzeichnung gewährleistet.
Wichtig wäre für mich auch, oder fände ich wichtig, dass man von diesen Gutachtern eine breite Gutachter kennt. Natürlich anonymisiert.
Wie meinst du breite Gutachter?
Dass man weiss, wenn du jetzt ein Gutachter wärst, dass ich einfach irgendwie 15 bis 20 Gutachter von dir könnte lesen, die öffentlich zugänglich sind. Dass man auch mal in der Breite sieht, aha,
ja,
der empfiehlt immer den 59er. Aha.
Ja. Es ist dort noch spannend, das ist jetzt zwar Zukunftsmusik, aber es läuft ein Projekt, wo man Gutachten und ihre Qualität evaluiert, wo in den nächsten Jahren der wird publiziert werden, wo man dann auch, glaube ich, die ein oder andere spannende Erkenntnis daraus kann ziehen. Und ich glaube, ich bin dort ganz bei dir, wenn du sagst, ja, wir brauchen eine Art wie so ein Qualitätsmanagement, da bei Gutachten. Weil das
du, ich kann dir aus der Praxis sagen, da gibt es einen riesen Unterschied.
Ja.
Du hast Gutachten, wo du liest und denkst, hey, wow, da hat der Klient völlig durchschaut, das sehe ich ähnlich. Und dann gibt es andere 0815 Gutachten, wo du denkst, hä?
Ja. Das ist genau der Punkt, oder? Es hat so einen guten Satz vom einen Wissenschaftler drin gehabt, und er hat gesagt, aus gewissen Gutachten erfährst du mehr über die sachverständige Person als über den Explorant selber. Und ich glaube, das hat eine gewisse Wahrheit. Wenn man sich da nicht sehr gut unter Kontrolle hat, dann kann man da auf einmal ganz kräftig verzerrte Rapportierung machen von dem oder der Person, die man zu begutachten hat. Und das haben ein paar besser im Griff, um sich dort selber zu korrigieren. Und andere wiederum erliegen da ihren eigenen Verzerrungseffekt stärker. Ja.
Wie beurteilst du die wissenschaftliche Fundierung von der Gutachtertätigkeit? Das ist ja eigentlich dein Habil-Thema.
Ja, die wissenschaftliche Fundierung kann ich insofern jetzt halt nur aus einem sehr limitierten Bereich an Gutachten beurteilen, die mir vorgelegen sind. Und sofern ich dort Einblick hatte, gibt es eine sehr grosse Diskrepanz. Also es gibt Gutachten, die ich finde, mal, das ist nicht nur strukturell sehr eingängig, sondern auch von der Art und Weise geschaffen ist worden. Dort, wo man das Fragezeichen hat, hat man mal den wissenschaftlichen Beleg noch gerade in der Fußnote. Und dann gibt es andere Gutachten, wo man durchliest und so denkt, so, also ich habe so das Gefühl, das ist jetzt einfach ein bisschen behauptet, also ich überspitze nicht, aber wo man wie das Gefühl hat, ich möchte mich nicht unbedingt jetzt müssen auf das stützen für einen Menschen für die nächsten paar Jahre ihre Verwahrung innen, also zu versenken ist vielleicht das falsche Wort, aber dass man jemanden in die Verwahrung steckt. Also dort habe ich wie das Gefühl, die Diskrepanz ist recht gross, auch mit Blick auf Qualität. Und das ist etwas, was aber in Deutschland genau das gleiche ja passiert ist, wo man zuerst Gutachtens-Evaluationsstudie gemacht hat, gemerkt, alles sieht ja himmeltraurig aus, und dann hat man Qualitätsverbesserungsbemühungen gemacht und dann ist so langsam auch die formale Qualität nachgezogen, hat man wieder evaluiert und hat gemerkt, ja, die formale ist gut, aber inhaltlich sieht es immer noch schitter aus, und dann hat so langsam die inhaltliche Qualität davon nachgezogen. Ich habe das Gefühl, das wird sich bei uns in der gleichen Kaskade jetzt durchspielen, und halt dort sieht man auch ein bisschen die Problematik, dass man lange nicht systematisch das hätte beforschen können, um auch das dann in die ganze Qualitätsverbesserungssystem hineinzubringen. Also das ist natürlich schon immer wieder gemacht worden, aber halt so systematisiert, grossflächig, glaube ich, wird das schon in den letzten 15 Jahren, sofern ich das überblicke, schon in einem ganz anderen Maß betrieben als eine Weile lang.
Also wir sind uns ja da im Ergebnis völlig einig, aber meinst du, die Rechtspraxis ist sich dem bewusst?
Also
ist sich das Bundesgericht dem bewusst?
Ich glaube, dort müsste man fast fragen, welcher Bundesrichter oder welche Bundesrichterin ist sich in welchem Rahmen bewusst. Es gibt einzelne Personen, die beschäftigen sich sehr intensiv, glaube mit dieser Thematik. Und dann gibt es andere, die das halt eher so ein bisschen noch nebendran bewirtschaftet. Also ich glaube, da kann man wie nicht sagen, das Bundesgericht ist sich dem bewusst, sondern ja, es ist eine Frage von den einzelnen Richterinnen, einzelnen Richter, um zu schauen, wie stark sind die Leute in der Materie. Ich glaube aber, dass zumindest rein schon wegen der technischen Materie, dass es gewisse Limitationen gibt, wie sich ein Richter, eine Richterin mit dieser Thematik auseinandersetzen, weil die ja einfach x Fälle zu beurteilen, sehr heterogen, die müssen ja zu einer ganzen Fülle an strafrechtlichen, strafprozessualen Fragestellungen beziehen. Und dass man dann da in jeder Facette so runtertauchen kann, was man realisiert, wie problematisch einzelne Aspekte sind, das glaube ich, das ist wie nicht realistisch. Das gibt Einzelpersonen, die das auch nicht bekommen, weil sie es persönlich interessiert, aber ich glaube, das ist nicht flächendeckend gewährleistet an keiner Instanz.
Nein, natürlich nicht. Aber wäre es das nicht nötig, dass man quasi bewusst Richter für Strafrecht ernennt? Weißt du, heute wirst du ja fast mal an, machst irgendwie Scheidungen und Eherecht. Nachher in der nächsten Instanz kommst du dann zuerst mal in die Strafkammer, weil dort jeder anfährt. Dann kommst du vielleicht in die Zivilkammer, dann wirst du ins Bundesgericht gewählt. Genau dort wirst du einfach irgendwo eingesetzt, wo es halt Platz hat und Bedarf hat. Und wir haben einfach keine Spezialisierung auf der Ebene Richter. Ja. Und alle der beste Jurist im Raum sollte alle der Richter sein. Und das ist im Schweizer System nicht so.
Das ist wirklich eine riesige Schwierigkeit und eben man kann sich die Frage stellen, warum haben wir an anderen Instanzen Fachgericht, die plus minus einfach nur das machen, nur den einen Gegenstand. Man muss sagen, die ganzen Fragestellungen, die im Bereich Risikobeurteilung, Schuldfähigkeitsbegutachtung und so weiter zu beantworten sind, die sind so umfangreich, so technisch, dass es einfach wie natürlich ist, dass eine generalistisch ausgebildete Person von dem überfordert wird. Ich glaube, alles andere ist zumindest auf die Breite gemessen nicht realistisch. Und klar gibt es dann Einzelkämpferinnen und Kämpfer, die sich dort besonders verteufeln und ganz hervorragende Kenntnisse auch erwerben. Aber das ist halt, glaube ich, schon statistisch eher ein bisschen die Ausnahme.
Sollte man dann nach deiner Ansicht die Gespräche von der beschuldigten Person mit dem Gutachter einer Kontrolle zugänglich machen?
Ja. Ich glaube, das ist unausweichlich. Die Kontrollmechanismen sind unterschiedlich. Man muss überlegen, für was man Kontrollen will. Also zum einen hat man ja ein Bedürfnis, nachträglich Kontrollen sicherzustellen, im Sinne von, ist das, was im Gutachten geschildert ist, von der Exploration tatsächlich so passiert. Und das kann man gewährleisten, indem man das Explorationsgespräch audiovisuell aufzeichnet. Das ist die eine Kontrolldimension. Dann gibt es aber noch eine zweite und man muss sich bewusst sein, dass die beschuldigte Person im Strafverfahren ja ein Schweigerecht hat. Das gilt auch in der Exploration und über das muss sie aufmerksam gemacht werden, respektive belehrt werden vom Sachverständigen oder der Sachverständigen. Und jetzt weiss man auch, also die Erkenntnis hat man schon in der polizeilichen Einvernahme im Vorverfahren gefunden, dass wenn die Leute, also die beschuldigten Personen nicht von ihrem Rechtsbeistand profitieren können, dann können sie das einfach nicht im gleichen Rahmen nutzen, weil sie sich nicht bewusst mit welchen Statements sie sich wie belasten, sei es mit Blick auf den Tatnachweis, sei es mit Blick auf die Risikobeurteilung. Und das ist der zweite Kontrollaspekt, wo ich glaube, wenn wir das wirklich ernst meinen, dass die beschuldigte Person auch ihre Exploration dort darf schweigen, was für sie strategisch opportun ist, dann müssen wir das ebenfalls, wie bei der polizeilichen Einvernahme im Vorverfahren, wie bei der staatsanwaltschaftlichen Einvernahme im Vorverfahren, abgesichert hat durch das Teilnahmerecht von Verteidigung. Die zwei Kontrollmechanismen, glaube ich, sind notwendige Mittel, um ein faires Verfahren abzusichern im Strafverfahren.
Ja, und heute ist es ja so, man kann es nicht prüfen, also muss man glauben.
Ja.
Und das kann einfach nicht eine tragfähige Grundlage für derart weitreichende Entscheid sein.
Genau. Es geht um dermassen viel, gerade auch noch mit Blick auf die Risikobeurteilung, wenn man sich denkt, dass so ein Gutachten Basis kann sein für eine potenziell endlosen Freiheitsentzug, dann muss man sagen, dort müssen einfach die härtest möglichen verfahrensrechtlichen Sicherungsmechanismen eingefügt werden. Alles andere wäre der Bedeutung von diesem Verfahrensschritt nicht angemessen.
Mhm. Ich möchte noch einen weiteren Aspekt anführen. Schlussendlich wäre eben eine Aufzeichnung auch eine Hilfe für den Gutachter selber. Mhm. Also man hat ja ganz viele nonverbale Signale. Also ich bin überzeugt, wenn wir nachher den Podcast, den wir heute aufnehmen, wieder hören, hören wir auf einmal ganz andere Sachen, die wir jetzt hier nicht hören. Oder, oder wenn man dann noch uns sehen, wie haben wir mit den Händen geredet, wo ist der Suggestionerfolg? Das kannst du auch nicht im Moment alles erfassen.
Das ist absolut so. Zumal man ja auch in gewissen Gesprächsdynamiken gefangen kann. Also gefangen ist vielleicht ein bisschen das Wort, aber man kann zumindest so eine Dynamik hineingeraten, wo man im Rückblick muss sagen, ah, okay, doch, dort habe ich das Potenzial kreiert für Missverständnis, bin vielleicht ein bisschen auf den falschen Zug gekommen, habe ein viel Suggestion dort drin gehabt, wo man muss sagen, okay, der Abschnitt ist jetzt vielleicht nicht ganz gelbe von mir, dort bin ich vorsichtig, wie ich das verwende für meine Begutachtung. Das kann wirklich als Qualitätsverbesserungstool auch der sachverständigen Person helfen, Stichwort Weiterbildung. Wenn du Fallstudien machen willst, wie eine gute Begutachtung, Exploration läuft oder wie einer halt eine schlechtere läuft, dann kannst du solche Instrumente sehr, sehr wertvoll verwenden und ich glaube, am Schluss profitieren von so einer Aufzeichnung alle Seiten.
Wenn es um Qualitätssicherung geht und um wirklich gute Gutachten, dann müsstest du doch als Gutachter das Interesse haben, dass du von einer Verteidigung zerpflückt wirst. Weil das hilft ja einer Qualitätssteigerung.
Ich denke genau. Es ist insofern ja auch etwas, wo in ganz anderen Kontexten, also wenn man irgendwie an einem Ort einen Vortrag hat oder in einem Kolloquium oder was auch immer, man profitiert davon, dass man sehr, sehr stark hinterfragt wird in den Positionen, die man hat. Es kann ja eines der ganz wichtigen und wertvollen Mittel sein, zum gewissen Bias, wo man im eigenen System hat, versuchen zu korrigieren.
Ja, zu erkennen zuerst.
Und überhaupt zu erkennen, genau. Und das ist von dem her eigentlich ein positives Mittel, nicht nur für die sachverständige Person, sondern auch für das Gericht, das einen ganz neuen Einblick erreicht, in was wird dort so alles thematisiert, wie wird die Befragung durchgeführt etc. Ich glaube, es wäre schlichtweg eine ganz, ganz markante Verbesserung vom Status quo, wo man vor allem auch längerfristig erreicht damit.
Jetzt nimmt natürlich alle Wunder, was deine Vorschläge für eine Kontrolle sind. Lass uns doch einmal die einzelnen Möglichkeiten durchgehen. Also das hast du schon angesprochen, Aufzeichnung von Explorationsgesprächen via Tonband oder audiovisuell.
Also ich glaube dort, wenn man es gerade von Anfang an möchte sinnvoll machen, müsste man eigentlich sagen, audiovisuelle Aufzeichnung sollte der Standard sein. Man hat heute sehr simple technische Möglichkeiten, um das zu gewährleisten. Speicherplatz ist kein Problem mehr. Du hast auch eine relativ simple Bedienbarkeit. Du kannst das in kürzester Zeit aufbauen. Und ich glaube, das wäre sachverständigen Personen zuzumuten, das im Rahmen von ihrer Arbeitstätigkeit systematisch zu verwenden. Darum auch die visuelle Aufzeichnung, weil ich glaube, die reine Tonbandaufnahme, die gibt dir zwar auch schon einiges an Informationen, aber halt das ganze visuelle Element, das fehlt dir und das ist ja vielleicht gerade für die Ausprägung oder das Erkennen von gewissen Symptombereichen durchaus passend oder hilfreich und ich glaube, wenn man schon sich entscheidet für eine Aufzeichnung, dann haben wir doch gerade das Medium, wo eigentlich alle Informationsebene umfassend abbildet. Und das ist halt eben die audiovisuelle Aufzeichnung.
Zumal Körpersprache ein entscheidender Faktor ist.
Ist auch ein Kriterium, genau. Und das wird abgebildet.
Dann gäbe es noch Teilnehmerrecht von der Verteidigung in diesen Gesprächen. Wie beurteilst du das?
Ich glaube, dass bei der Begutachtung von der Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation, die im Strafverfahren stattfindet, muss man sich immer bewusst sein, dass sehr eine umfangreiche Befragung zu zahlreichen Themenfeldern stattfindet, wo nachher im Nachhinein nicht nur eine Auswirkung hat auf die Gutachtensfragen, sondern auch darüber hinaus kann gebraucht werden für einen Tatnachweis, für die Strafzumessung etc. Und jetzt ist es ja so, dass die beschuldigte Person hat das Recht zu schweigen. Oder sie darf auch teilweise schweigen in der Begutachtung. Auf jeden Fall dort schweigen, was für sie verteidigungsstrategisch sinnvoll ist. Wenn das jetzt aber der Fall ist und wir es ernst meinen mit dem Schweigerecht, dann muss doch sie auch von ihrer beratenden Verteidigung können profitieren. Und das kann sie halt eben nur, wenn die Verteidigung in diesem Gespräch dabei ist und sagt, look, jetzt zu dem vielleicht gescheiter nichts sagen oder kann ich mich schnell mit dem Klient, der Klientin besprechen. Erst wenn die Verteidigung dabei ist, kann man gewährleisten, dass das Recht schweigen und nicht mitwirken effektiv genützt werden kann. Und darum bin ich der Ansicht, dass es gerade auch in dieser Begutachtung ein Teilnahmerecht von der Verteidigung braucht.
Was sagst du denn dem Einwand? Was haltest du denn dem Einwand entgegen? Ein anwesender Anwalt würde die Expurgation stören?
Also, wenn wir bei dem Einwand sind, das geht ja ganz stark mehr auf den Methodenstandard von der Psychiatrie zurück, wo man sagt, ja, so eine Exploration sollte möglichst ohne Beteiligung von nicht notwendigen Drittpersonen stattfinden, weil das den Beziehungsaufbau stört, Vertrauensatmosphäre.
Ja, wobei man, das ist ein normales Therapiesetting und dort hast du eine schützenswerte Vertrauensatmosphäre. Und das hast du jetzt gerade in einer Exploration, bei einer Begutachtung eben nicht.
Genau. Und das,
auch
genau
wenn das vorgegaukelt wird.
Genau dort würde ich anknüpfen und sagen, ja, Systembedingungen der Exploration sind halt anders. Du bist in einem Gespräch, wo die sachverständige Person auch schon rein wegen Dokumentationsgrundsatz muss nicht nur niederschreiben, sondern auch an die Verfahrensleitung melden, solange das für die Verfahrensfragen von Bedeutung oder Begutachtungsfragen von Bedeutung ist. Und weil die Begutachtungsfragen so umfassend sind, heisst es potenziell eigentlich, dass so ziemlich alles weitergemeldet kann werden, was in diesem Gespräch gesagt wird. Und wenn wir diese Situation anschauen, müssen wir sagen, ja, was heisst denn stören in so einem Setting? Stören heisst jetzt zum Beispiel nach Sicht von der forensischen Psychiater, wenn Verteidigung würde sagen, ja, sagen dazu lieber nichts. Aber das ist eben nicht das Stören strafprozessualer Hinsicht, sondern das ist das Absichern vom Recht schweigen und nicht mitzuwirken, was für Verteidigung strategisch Sinn macht. Und insofern mag das für ihre Befragungspläne eine Störung sein, aber strafprozessual gesehen ist das keine Störung, sondern einfach die effektive Absicherung vom Verfahrensrecht. Und darum kann ich das Argument vom das stört den nicht wirklich so akzeptieren. Und ich glaube, es mag sein, dass es mal eine Verteidigung gibt, wo vielleicht ihre Exploration sehr renitent wäre und eine Befragung durchgehend verunmöglicht. Ich glaube, das ist eine absolute Ausnahmeerscheinung. Punkt 1, das wird selten auftreten. Und wenn es auftritt, muss man sagen, die Verteidigung erweist eigentlich ihrem Mandant, der Mandantin, einen Bärendienst, weil dann kommt es einfach zu einem Aktengutachten. Und der Worst Case, der in so einem Fall passieren würde, ist einfach, dass die Exploration nicht kann verwendet werden kann. Darüber hinaus wäre nichts passiert. Auf der anderen Seite hat man durch die Anwesenheit von Verteidigung garantiert, dass das Ganze rechtsstaatliche Bahnen abläuft. Und das ist ein Preis, den ich finde, das ist absolut zu zahlen. Wenn es dann halt mal in 100 Begutachtungen eine, zwei gibt, die nicht gebraucht werden können, that's the way it is, dann macht man halt in diesen zwei Fällen ein Aktengutachten. Aber in den anderen Fällen hat man einen wichtigen Beitrag an ein rechtsstaatliches Verfahren geliefert.
Also mir kommt das Ganze, das ich nenne es jetzt Theater, wegen der Teilnahmerecht bei Explorationen. Es erinnert mich an die, weißt du, wo eingeführt wurde, ist Anwalt der ersten Stunde.
Ja.
Ich meine, früher war im Kanton Zürich so gewesen, dass bei der ersten polizeilichen und ersten staatsanwaltschaftlichen Einvernahme ist die Verteidigung nie anwesend gewesen. Und dann haben sie Zetterer und Mordio geschrauen, das Verunmögliche, die Warenfindung sei gefördert. Das hat nicht lange gebraucht, hat sich das eingespielt. Heute ist es selbstverständlich. Keiner kommt auf die Idee, dass das die Warenfindung beeinflusst. Und im Gegenteil, man ist froh, weil ein rationales Element reingekommen ist.
Ja, und man hat auch nicht die Restzweifel drin, was die Qualität der erhobenen Beweise ist. Respektive, es kann zwar Zweifel geben, aber im Allgemeinen muss man sagen, wenn die Verteidigung von diesem Schritt da anwesend ist, auch ihre Einwände geltend machen kann, dann ist das eigentlich nur ein Beitrag an die Qualität der dadurch erhobenen Beweise. Und das kann über das ganze Verfahren gesehen, eigentlich durchaus prozessökonomisch näher auch sein. Weil man das nicht immer wieder muss in Frage stellen muss, sondern kann sagen, hey, dort bist du dabei gewesen, du hast können deine Einwände vorbringen. Wenn jetzt da nie etwas zu motzen dran ist, wieso soll es plötzlich anders sein? Das kann eigentlich gewisse Vorteile bieten, wenn man dort Verteidigung von Anfang an an Bord hat.
Ja, das ist ja eine Tendenz in der Rechtsprechung, dass man immer mehr sagt, man hat Obliegenheitspflichten, also man hat quasi Bringschulden seitens von der Verteidigung. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Siehst du noch weitere Verbesserungsmöglichkeiten in diesen Explorationsgesprächen?
Also ich glaube, die Verbesserungsmöglichkeiten würden vor allem dann exponentiell noch zunehmen, wenn man eben die systematische Aufzeichnung hat. Weil, wie wir alle, können wir halt einfach am besten am Fehler lernen und durch das könnte man eine systematische Fehlerkultur aufbauen. Man könnte schauen, ja, was funktioniert denn nicht gut oder durch was können wir schlechte Befragungsergebnisse über und so weiter. Das ist ja nicht viel anders gewesen, auch in den USA, wo man anhand von der Videoaufzeichnung von Einvernahmen hat gemerkt, so gewisse Einvernahmetechniken kreieren systematisch schlechte Ergebnisse und man durch das hat können Prozesse anpassen. Das kann für das Justizsystem durchaus eine Verbesserung bringen und auch natürlich der beschuldigten Person und allen davon Betroffenen, weil dann die Aussagen, die man erzielt, oder wo man kann erlangen kann, weil die in geordneter Bahn zustande sind und nicht durch irgendwelche Druckversuche oder Suggestionen etc. Ich glaube,
das Ziel muss ein richtiges Ergebnis sein, genau. Und nicht einfach ein Ergebnis möglichst einfach, möglichst schnell, mit möglichst viel Druck.
Genau.
Ich habe aber eher so gedacht, weißt du, zum Beispiel eben Neutralitätssicherung bei der Auftragsvergabe, dass man da einfach einen Pool hat, wo man einfach quasi wie noch jemand drittes hat, nicht der eigentliche Staatsanwalt, der das Verfahren führt, sondern vielleicht eine andere Behörde, die den Gutachter bestimmt, dass man verhindert, dass der Staatsanwalt vor der eigentlichen Exploration noch mit dem Gutachter informell pläudert. Dann denke ich, was zum Beispiel ich sehr wichtig fände, wäre eine Doppelbegutachtung. Das würde nämlich mal zeigen, wie relativ die Ergebnisse sind.
Also das sind sicher wichtige Instrumente und ich glaube, man muss die immer wieder gesondert anschauen, in welchem Rahmen was sie einen Nutzen bringen. Also zum Beispiel eine Doppelbegutachtung bringt so lange nichts, wie eben die gutachterlichen Grundlagen nicht transparent hergestellt werden. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach neu eine Doppelbegutachtung haben, aber man hätte nicht die Exploration und dergleichen abgesichert, eben durch die audiovisuelle Aufzeichnung, hat man einfach zwei Gutachten, wo man nicht so recht weiss, wie sie zustande kommen sind. Also so viel bringen würde es dann mit Blick auf diese Frage nicht. Aber ich gebe dir insofern recht, dass auch gerade, wenn wir daran denken, dass zum Beispiel Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen nicht unbedingt zu den Diagnosebereichen gehören, die am reliabelsten erhoben werden, muss man sagen, ja, manchmal wäre es einfach gut, wenn man könnte, entweder durch ein amtliches Gutachten oder durch ein Privatgutachten, das von Anfang an die Finanzierung sichergestellt ist, dass man dort eine Art wie das Kontradiktionsspektrum kann eröffnen und zeigen, hey, das ist im Fall alles nicht so klar. Das sind Wege, die man sich muss überlegen muss. Aber ich glaube, wirklich fast der wichtige Aspekt ist, zuerst das Herstellen von voller Transparenz von diesem Gutachten, wie es zustande kommt. Bei der Beauftragung gibt es nach meinem Wissen durchaus schon so Mechanismen, wo man auch das zum Beispiel nicht beim V-führenden STEA ansiedelt, sondern bei der Oberstaatsanwaltschaft. Genau. Und das sind, finde ich, sinnvolle Mechanismen, weil eben, dass der gerade den eigenen Gegner oder den eigenen Kollegen kannst aussuchen, mit dem, was du gut schlagen kannst, das scheint mir nicht sinnvoll in keiner Konstellation. Weil das hat einfach zu viele Konfliktmöglichkeiten drin, wo man muss sagen, die sind systemisch und wenn man die kann aus dem System rausnehmen, indem man es eben bei einer möglichst neutralen Stelle ansiedelt, dann ist das sicher der gescheitere Pfad zum Einschlagen.
Wie sind eigentlich die Schutzrechte bei Explorationsgesprächen in anderen Ländern geregelt?
Also in Deutschland kann man sagen, das spiegelt eigentlich über sehr weite Strecke das, wie es wir kennen. Also das Teilnahmerecht gibt es auch dort nicht. Soweit ich es kann beurteilen, auch nicht die Pflicht zur audiovisuellen Aufzeichnung. Auch dort arbeiten sie mit der Methodenfreiheit von der sachverständigen Person. Insofern muss man sagen, da hat es grosse Analogien. In den USA ist es ein bisschen heterogener. Dort hat man einzelne Bundesstaaten, die zum Beispiel eine Aufzeichnungspflicht haben. Man hat andere, die sogar den Anwalt erlauben. Man hat aber auch diverse, die wie bei uns den Anwalt ausschliessen von der Exploration. Dort hat man ein bisschen mehr Heterogenität. Aber mit Blick auf die Bundesstaaten, die den Anwalt erlauben, muss man einfach auch mal die Feststellung in den Raum tun, dass dort Begutachtungen nicht zusammengebrochen sind wegen dem. Also das ist das, was du ja vorher gesagt hast. Man hat sehr, sehr Angst, bevor es kommt. Und wenn es dann mal da ist, merkt man, ah, das geht ja weiterhin. Und ich glaube, das wäre hier in dieser Fragestellung nicht viel anders. Es würde dann einfach zu einer neue Anpassung von der Befragungssituationen führen. Es bräuchte ein bisschen Schulung von Sachverständigen, aber auch von den Verteidigern, dass sie wissen, wie gehe ich in dieser Konstellation um. Aber es würde sich einpendeln. In relativ kurzer Frist, bin ich überzeugt.
Jetzt vielleicht noch zum Schluss, wenn jetzt du eine beschuldigte Person wärst, die evaluiert wird, wie würdest du dich in der Begutachtung verhalten?
Also, wenn es jetzt mit dem Status quo von dem Wissen ist, was ich mir auch im Rahmen der Dissertation aneignen kann und sagen wir mal, es wäre jetzt nicht ein Verfahren, wo die Beweise gerade so völlig klar sind, sondern wo Unsicherheit im Sachverhalt ist, dann würde ich wahrscheinlich mich sehr, sehr gut mit der Verteidigung absprechen, ob und in welchem Rahmen ich etwas sage. Und nachher würde ich, aber das ist jetzt eine sehr spezifische Überlegung, würde ich wahrscheinlich sogar schauen, durch welche thematischen Bausteine liefere ich vielleicht ungünstige Merkmale von einer Risikobeurteilung und so weiter. Also das ist ja so eine Art ein wie der Überlebenstrieb, den man in diesem Moment hat. Man versucht ganz klar auch für sich entsprechend günstige Ausgangslage zu schaffen. Das ist natürlich, ich glaube, auch legitim in einem Strafverfahren. Ich würde mich, glaube ich, in die Richtung verhalten, was ich möglichst Last von auffälligen Sanktionen kann wegnehmen, wenn dort Unsicherheit im Sachverhalt ist, ausser es ist etwas, und das kann ich nicht abschätzen, weil ich noch nie in so einer Situation war, ich habe irgendwie einen massiven inneren Geständnisdruck, weil ich mich moralisch so in Schuld fühle, dann wäre ich vielleicht anders. Lange Rede, kurzer Sinn.
Aber dann hättest du natürlich schon vorher das Geständnis abgelegt, wenn das so
ja, wäre. Ja, das ist ziemlich sicher. Und eben, lange Rede, kurzer Sinn, ich weiß es nicht, weil die Situation ist so weit weg von meiner Realität, dass ich wahrscheinlich jetzt viele Überlegungen anstellen, aber in der Realität würde ich es dann noch komplett anders machen, weil ich keine Ahnung habe, was das bedeutet für den psychischen Druck in diesem Moment und was da mit dem auch emotional abgeht. Also es ist schwer zu beantworten.
Ja, du, super spannende Einblicke, die du uns da gegeben hast. Ich danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung.
Ciao, Thierry.
Ciao, Duri.